Einen wunderschönen guten Morgen. Ich konnte noch nicht alle persönlich begrüßen, deswegen hole ich das jetzt von hier vorne sozusagen nach. Ich möchte noch mit uns beten. Großer Gott und Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du uns dein Wort schenkst und dass du uns die Gemeinschaft gibst und dass du uns Gnade gibst, dass wir immer wieder, Woche für Woche, über dein Wort und über dich und über deine Herrlichkeit und Heiligkeit nachdenken dürfen. Danke, dass du immer wieder zu unseren Herzen sprichst. Danke, dass du uns immer wieder segnest mit deiner Gegenwart und mit deinem Geist. O Vater, bitte, gib mir die richtigen Worte, dass ich sie jetzt weitergebe. Lass mich nicht meine Ideen und meine Ratschläge vermitteln, sondern hilf mir, dass ich deine Worte weitergebe an die Geschwister. Und gib uns allen ein offenes Herz. Bitte schenke, dass wir das bereitwillig aufnehmen, das, was du uns sagen möchtest, und dass wir es auch in die Tat umsetzen. Herr, du siehst und weißt, wie schwerfällig unsere Herzen oft sind. Schenk doch Gnade, dass wir uns an den Korinthern ein Beispiel nehmen und dass wir dadurch motiviert in unserem Leben immer mehr von der Realität unseres Herrn Jesus umsetzen. Amen. Ja, ihr habt es schon gehört, es soll um die Korinther gehen. Ich möchte mit euch gemeinsam ein bisschen in die Korintherbriefe einsteigen. Und zwar heute mit einer Einführung, so ein bisschen über den Kontext und über das Drumherum. Und mit dem ersten Einstieg dann auch gleich in die ersten Verse, sozusagen mit der Einleitung. Also Einführung und Einleitung. Und so der Herr will und wir leben, kommt dann in den nächsten Terminen auch noch mehr zum Thema Zusammenleben in der Gemeinde. Das hat Florian nun heute ja auch schon sehr gut aufgegriffen. Das ist das zentrale Thema. So sieht's da aus heute. Früher war das wahrscheinlich noch nicht ganz so verfallen. Das ist also ein Foto aus Korinth, aber eben aus dem antiken Bereich, also aus dem Gemäuer von früher. Und Korinth befindet sich an dieser Stelle, wo der Punkt da so rot blinkt, mitten am Mittelmeer. Und an die Gemeinde dort in Korinth hat Paulus Briefe geschrieben. Und zwar den ersten Korintherbrief von Ephesus aus, das ist dort, wo es jetzt blinkt. Da hat er den ersten Brief wohl verfasst und das Ganze kam so. Vor Christus wurde Korinth fast völlig zerstört. Die Einwohnerschaft wurde zu großen Teilen verschleppt und versklavt und getötet, zu unterschiedlichen Anteilen. Und danach war Korinth eigentlich kein sehr begehrtes Reiseziel mehr. Es gibt ein paar archäologische Funde, die darauf hindeuten, dass eine spärliche Besiedelung dann doch noch stattgefunden hat danach, aber das war nicht viel. Also die große Bedeutung, die diese Stadt vor 146 vor Christus hatte, die hat die Stadt zunächst einmal verloren. Aber sie lag geografisch so günstig, dass das nicht lange so bleiben sollte. 44 vor Christus wurde die Stadt neu gegründet durch Gaius Julius Caesar als römische Bürgerkolonie. 27 vor Christus wurde die Stadt dann sogar römischer Verwaltungssitz für die ganze Provinz Achaia. Das heißt, ne, dann, dass die Verwaltung dort eben angesiedelt war und der entsprechende Landpfleger. Und circa 50 oder 52 nach Christus war Paulus für 18 Monate dort. Da war also die große Evangelisation durch Paulus in dieser Stadt Korinth. Laut dem römischen Historiker Appian setzten sich die Siedler aus Freigelassenen aus Rom zusammen, waren auch viele Sklaven dabei. Und es ist interessanterweise bei den Korintherbriefen eigentlich fast gar nicht umstritten, dass die von Paulus stammen. Bei anderen Briefen streiten sich die Gelehrten da manchmal drüber. Beim Korintherbrief ist das ziemlich eindeutig. Aber es gibt doch verschiedene Ansätze, die Ereignisse, die sich um diese beiden Korintherbriefe ranken, zu rekonstruieren. So die Reihenfolge mal, sind es dann 3 oder mal 4 Briefe. Der Schein trügt nämlich, das, was wir als den ersten Korintherbrief kennen, ist wahrscheinlich nicht der erste Korintherbrief, sondern der erste Brief, der uns heute überhaupt noch erhalten geblieben ist. Also versuchen wir mal so ein bisschen die Historie und das Drumherum zu rekonstruieren. Nach der Evangelisation scheint es einen weiteren Brief gegeben zu haben, oder einen Brief gegeben zu haben, der nicht mehr erhalten ist, der uns also heute nicht vorliegt. Wir lesen davon im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9. Da schreibt Paulus in dem von uns als 1. Korintherbrief bezeichneten Brief den Korinthern: Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Ich will jetzt gar nicht auf das Thema mit den Unzüchtigen eingehen, da kommen wir später drauf zurück. Aber zumindest spricht hier Paulus von einem anderen Brief, den er an die Korinther geschrieben hat. Und das muss dann wohl der erste sein, und weil wir von dem nichts wissen, ist er wohl irgendwo verschütt gegangen. Dann scheint es eine Antwort der Korinther gegeben zu haben. Im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 1 lesen wir: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Also irgendwie haben wohl auch die Korinther etwas an Paulus geschrieben. Dann scheint es auch Reisen gegeben zu haben zwischen Ephesus und Korinth. Der Weg ist nicht ganz so weit und da fahren Schiffe, wie wir eben ja auf der Karte schon gesehen haben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 11 heißt es: Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Da scheint es also neben den Briefen auch noch persönlichen Kontakt durch einige Korinther gegeben zu haben. Telefon gab es damals ja noch nicht. Oder Internet, dass man mal eine E-Mail hätte schreiben können. Und dann scheint es außerdem eine Entsendung von Timotheus nach Korinth gegeben zu haben. Im 1. Korinther 4, Vers 17 lesen wir: Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Wir lesen dann noch von einer Abgesandtschaft mit Stephanas und einigen weiteren, die nach Ephesus kamen. Da sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 17: Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Und danach könnte dann so 54 oder 55 nach Christus die Abfassung des sogenannten 1. Korintherbriefs gewesen sein. Ob es zwischendurch noch weitere Briefe gab, ist nicht bekannt. Aber das wäre dann so etwa 4 bis 5 Jahre nach der eigentlichen Evangelisation, als Paulus dann den ersten Brief geschrieben hat. Dann gab es ja noch einen zweiten Brief. Nach dem ersten Brief scheint es einen erfolglosen Zwischenbesuch des Paulus in Korinth gegeben zu haben. Denn Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 2, Vers 1, ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Also offenbar das erste Mal bei der Evangelisation, da ist er ja voller Hoffnung und nicht in Traurigkeit da gewesen. Offenbar war er zwischenzeitlich noch einmal dort und das war in Traurigkeit. Dann könnte die Rückreise des Paulus nach Ephesus erfolgt sein. Und vielleicht noch ein Zwischenbrief durch Titus überbracht worden sein. Wir lesen im 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 4. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Und dann wird vermutlich die Reise des Paulus nach Mazedonien und Troas stattgefunden haben. Mazedonien, das ist nördlich von Korinth, etwas weiter weg. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Dort heißt es, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen, also von Ephesus aus. Als er aber jene Gegend durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde er, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleiten ihn aber Sopater, des Pyrrhus Sohn, ein Beröer, von den Thessalonichern aber Aristarch und Sekundus und Gaius von Derbe, und Timotheus aus Asien, Tychikus und Trophimus, diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Und Paulus schreibt dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 12 und 13, als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Dort scheint es dann das glückliche Zusammentreffen mit Titus gegeben zu haben. Wir lesen im 2. Korinther Kapitel 7, Verse 5 bis 7. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freue. Titus scheint also gute Botschaft überbracht zu haben, dem Paulus nach Mazedonien, dass jetzt da wieder etliches in Ordnung gekommen ist. Und dann könnte 56 oder 57 nach Christus die Abfassung des 2. Korintherbriefs in Mazedonien stattgefunden haben. Weil wir im 2. Korintherbrief eben viel von diesem Mazedonien schon lesen, muss er schon da gewesen sein. Im 2. Korinther Kapitel 8 ist die Rede von einer Kollekte, die durchgeführt werden soll. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat, denn er nahm zwar das Zureden an, Doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Denn wir versuchen das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Das ist eine etwas sehr verklausulierte Sprache. Hier geht es um eine Finanzgabe, die offensichtlich dann nicht von Paulus in Empfang genommen wurde, damit da nicht irgendwelcher Zweifel oder irgendwelche Missverständnisse auftreten, sondern hier von Titus und einem Bruder. Und das Geld wurde dann der Gemeinde in Jerusalem überbracht. Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielem als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch, meine Mitarbeiter, mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. So erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Das ist 2. Korinther 8, die Verse 16 bis 24 gewesen. Und dann schreibt Paulus davon, dass er ein drittes Mal nach Korinth kommen möchte. Wir lesen im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch, durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Das scheint also wohl nach dem Eintreffen des zweiten Briefes gewesen zu sein. Den hat er dann wahrscheinlich vorgeschickt. Vielleicht ist auch Titus schon vorgegangen und dann hat er sich noch einmal auf dem Weg gemacht zu den Korinthern. So ein bisschen der Rahmen um diese Briefe, der zeitliche Rahmen. Auch den örtlichen Rahmen möchte ich mir mit euch noch etwas mehr ansehen. Zunächst zur Stadt Korinth, hier noch einmal vergrößert. Korinth hatte eine multikulturelle Bevölkerung aus Rom, aus Griechenland, aus Palästina, aus Syrien, aus Ägypten. Also ganz viele unterschiedliche Volksgruppen, die natürlich ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen und so weiter mitbrachten. Vielleicht ähnlich wie bei uns heute, es wird ja immer mehr. Und jetzt dadurch, dass die vielen Flüchtlinge mit fremden Kulturen hier nach Deutschland kommen, gibt es ja auch ganz viele Leute, die Ängste haben dadurch, dass es schwierig werden könnte da mit der Kultur und dem, was dann vielleicht notwendig ist, sich auf andere einzustellen. Die Sklaven machten wohl offenbar 2/3 der Bevölkerung aus. Das haben wir heute glücklicherweise so nicht, obwohl bei der modernen Sklaverei, die nennt man zwar nicht so, muss man sich ja manchmal schon fragen, wer ist da eigentlich noch Sklave und wer Arbeitnehmer, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Und Korinth war eine bedeutende Hafen- und Handelsstadt. Da geht also diese blaue Linie durch. Ne? Eben auf der Karte hat man die blauen und die roten Linien gesehen. Die blauen Linien sind die Schifffahrtswege der damaligen Zeit gewesen. Also vom 2. Jahrhundert nach Christus ist die Karte, aber so groß wird sich das in der Zeit nicht verändert haben. Die roten Linien, die Landwege der Römer, also sozusagen Hauptstraßen. Und ein Schifffahrtsweg geht hier mitten durch Korinth durch, über eine Landenge. Da ist erst deutlich später ein Kanal gebaut worden. Damals hatten die dort diese Diolkosbahn, um damit Schiffe und Güter zu transportieren. Das war so eine Art Spurrillenbahn nach dem Eisenbahnprinzip, aber natürlich noch nicht mit Eisen und auch noch nicht mit Dampfmaschine und so. Das wurde noch gezogen. Aber da hat man Güter und auch Schiffe über den Landweg, über diese Meerenge transportiert, um eben nicht unten rum schippern zu müssen, um den Peloponnes herum, weil das eben sehr gefährlich war, da lang zu schippern. Und deswegen sind da über so ein Stück Land an dieser Landenge viele Transporte durchgegangen. Und dadurch ist Korinth auch zu großem Reichtum im Bereich dieses Handels gekommen, als bedeutende Handelsstadt. Ja, die vielen verschiedenen Kulturen und vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der damals bekannten Erde haben natürlich auch viele Kulte und das, was wir als Götzendienst aus biblischer Perspektive bezeichnen würden, mit nach Korinth gebracht. Hier sieht man auf der Abbildung die Reste, die es heute noch gibt, von dem Apollontempel in Korinth. Ganz besonders großen Einfluss hatte allerdings der Tempel der Aphrodite. Aphrodite, das war dann später unter den Römern die Venus und war die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Und im Rahmen des Tempeldienstes der Aphrodite gab es wohl in Korinth 1000 sogenannte Priesterinnen, die sich dem Dienst der Aphrodite verschrieben haben. Die hatten dann kleine Häuschen mit einem Rosengarten davor und haben sich dann wohl der Prostitution hingegeben im Zusammenhang mit diesem Tempeldienst. Dieser Begriff korinthisches Mädchen war sozusagen sprichwörtlich für Prostituierte, also ein Synonym. Macht so ein bisschen deutlich, womit diese Stadt Korinth so in Verbindung gebracht wurde. Oder von Aristophanes stammt das Verb korinthaizomai als Synonym für Unzucht treiben. Also diese Assoziation war sehr dicht und das zeigt auch so ein bisschen, in welchem Umfeld sich diese korinthische Gemeinde dort eigentlich befand. Es gab diverse Kulte, auch orientalischer Gottheiten noch dazu, Isis, Melkart, Kybele, Serapis. Ja, und die Abbildung, sagte ich schon, zeigt von Apollon den Tempel, der noch erhalten geblieben ist. Jedenfalls so 5 Säulen oder so. Ja, so viel zur Einführung, zum Bereich rundherum. Und damit möchte ich jetzt zur Einleitung kommen, nämlich der Einleitung, die Paulus in den ersten Korintherbrief gibt. Die Verse 1 bis 9, ich lese die zunächst einmal aus der revidierten Elberfelder Übersetzung vor. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das sind wieder diese langen Bandwurmsätze, die wir ja von Paulus gewohnt sind. Und die man irgendwie erstmal auseinandernehmen muss, um sie zu verstehen. Also fangen wir einfach vorne an mit dem von und an. Also von wem kommt eigentlich der Brief? Von Paulus. An wen geht er? An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Interessant, nicht an die Gemeinde Christi in Korinth. Außerdem wird Sosthenes genannt hier als Mitautor. Nein, das mit der Gemeinde Gottes ist natürlich wichtig, hat ja seine Bedeutung, dass das hier so formuliert wird. Denn später kommt Paulus dann darauf zu sprechen, dass es eben nicht eine Gemeinde, die paulisch und eine, die vielleicht käfisch oder von Käfers oder von irgendjemandem ist, also dass es eben nicht verschiedene Denominationen geben soll, sondern es gibt eine Gemeinde und das ist die Gemeinde des allmächtigen Gottes. Und das greift er hier schon vorweg. Paulus bezeichnet sich hier selbst als berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Er stellt hier seine Autorität heraus. Er ist Apostel und das nicht, weil er das gerne wollte und sich überlegt hat, jetzt ergreife ich mal den Beruf des Apostels, wollte ich immer schon mal werden, sondern weil Gott das wollte, durch Gottes Willen. Und damit nimmt er ebenfalls ein Thema des Briefes vorweg. Es wird nämlich sowohl im ersten, aber noch mehr dann im zweiten Korintherbrief auch darum gehen, dass Paulus vor den Korinthern seine Autorität verteidigen muss, damit sie überhaupt zuhören, damit sie überhaupt bereit sind, auf das, was er sagt, zu achten. Er ergänzt später dann, dass er nicht würdig ist oder nicht würdig sei, ein Apostel zu heißen. Im 1. Korinther 15, Vers 9 heißt es, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 1. Korinther 15, Vers 9. Er bildet sich also nichts darauf ein, wenn er jetzt hier sagt, er sei berufener Apostel, aber er versucht damit die Autorität seines Briefes zu unterstreichen. Er verschafft sich damit sozusagen Gehör. Vor Gott nützt derlei Gehabe natürlich nichts. Wir lesen an verschiedenen Stellen, Lukas 14, Vers 11 zum Beispiel, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber manchmal ist es nötig zu sagen, wer man eigentlich ist, damit die Leute zuhören. Und so macht Paulus das hier auch. Und Sosthenes wird bezeichnet als der Bruder. Auch wenn er nur der Bruder ist, so unterstreicht es natürlich trotzdem die Autorität des Briefes, dass sie nicht von Paulus allein geschrieben wurde, sondern noch von jemandem anders. Und die Meinungen gehen allgemein in diese Richtung, dass man vermutet, dass der Sosthenes der gleiche ist, der auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 17 genannt wird. Da heißt es, alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio bekümmerte sich nicht um das alles. Das würde bedeuten, er müsste inzwischen zum Glauben gekommen sein, wenn das der gleiche ist. Briefe von mehreren Autoren waren in der damaligen Zeit nicht üblich, sodass man also so eine Art Co-Autorschaft hatte. Aber vielleicht war er der Schreiber, vielleicht vertritt er auch nur die gleiche Position. Hin wie her stützt es natürlich die Autorität, wenn er auch der gleichen Meinung ist. Ja, und an wen schreibt er jetzt da? Ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, Korinther sind ja berühmt und berüchtigt, das sind doch die Schlimmen. Die, mit denen Paulus viel Not und viel Traurigkeit hatte. Die, die so viel falsch machen. Und das ist sehr interessant, die Korintherbriefe sind sehr stark auf die Probleme in dieser Gemeinde abgestimmt. Ganz anders zum Beispiel als im Epheserbrief oder im Römerbrief, wo Paulus systematisch bestimmte geistlichen Themen entfaltet und entwickelt. Hier geht es immer um Probleme. Ganz stark zugeschnitten auf die Situation in Korinth. Aber was steht denn hier? An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Na, sind das jetzt die Lammfrommen oder die Schlimmen, an die Paulus hier schreibt? Und außerdem, warum zweimal hintereinander eine fast gleiche Formulierung? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Was bedeutet das? Geheiligt in Christus, denke ich, bedeutet zunächst, dass sie auserwählt und erkauft sind von unserem Herrn Jesus Christus. Erkauft durch das Blut des Christus. Später im 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es dann: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also diese Formulierung, den Geheiligten in Christus, bedeutet in erster Linie nicht, dass sie jetzt ethisch, heilig und vorbildlich wandeln, sondern in erster Näherung, dass Christus sie herausgerettet hat aus der Welt. Dass unser Herr aktiv geworden ist, so wie er auch uns herausgerettet hat, erstmal völlig unabhängig von den vielen Fehlern oder dem moralischen Wandel. Es gibt viele Stellen, die das beschreiben. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und allen Sprachen und Völkern und Nationen. Offenbarung 5, Vers 9. Oder Titus 2, Vers 14. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Titus 2, Vers 14. Und viele andere Stellen mehr. Also erst einmal hat geheiligt sein nichts mit dem heiligen Wandel zu tun, sondern damit, dass Jesus in diesem Fall Menschen ausgesondert hat für sich. So auch wie mit dem Volk Israel. Das heilige Volk war deswegen ein heiliges Volk, weil es Gott gehörte und weil Gott es ausgesondert hat für sich. Und die zweite Formulierung hat dann dieses Thema Berufung mit drin, den berufenen Heiligen. Und Berufung hat ja immer zwei Blickrichtungen, berufen von etwas und berufen zu irgendetwas. Und das kommt auch ganz häufig im späteren Teil des Briefes noch vor. Zum Beispiel im 1. Korinther 1, Vers 26: Seht euch doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Kapitel 1, Vers 26. Aber auch das Berufen zu etwas kommt vor, zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Christus, unseres Herrn. Zur Gemeinschaft. Und dieser Vers fängt dann zumindest bei Luther auch mit diesem Wörtchen denn an. Das schauen wir uns dann gleich noch an, wie das mit dem Vers davor zusammenhängt. Aber es macht eben an dieser Stelle auch deutlich, sie sind berufene Heilige im Unterschied zu Paulus, denn der ist berufener Apostel. Und das macht schon mal einen Unterschied, auch wieder in der Autorität aus, die hier durchscheint und mit der sich Paulus dann später auseinandersetzen muss. Hier klingt nun aber auch eine ethische Verpflichtung an. Berufene Heilige sind eben auch berufen, sich wie Heilige zu benehmen. Samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Ist außerdem noch eine Ergänzung zu dieser Gemeinde Gottes. Da wird nochmal klargestellt, wer eigentlich dazugehört. Nämlich alle, die den Herrn anrufen. Und es ist ein Herr, dort wie hier, in Korinth wie in Ephesus. Nicht ein Unterschied, sondern diese Gemeinschaft, die wird auch später noch im Fokus stehen. Und ich denke, das ist auch der Punkt, weswegen wir uns diesen Schuh auch anziehen können, weil wir auch Solche sind, die den Namen des Herrn anrufen. Und weil wir auch herausgerufene Heilige sind, berufene Heilige, die der Herr für sich beansprucht. Denn es gibt Gnade und Friede. Und so geht der Bibeltext weiter. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Friede ist zunächst einmal der jüdische Gruß aus dem Alten Testament, den Paulus hier aufgreift, das Shalom, das als Gruß verwendet wird. Und Shalom bedeutet eben Friede. Und Paulus hat dann aus dem griechischen Begriff für Grüßen, das ist Chairete, der Gruß, oder Chairein, im Dativ wurde es meistens verwendet, so ich grüße dich. Dieses Wort Gnade verwendet, das ganz ähnlich klingt. Chairis, Chares, ohne I, also Chairete, der Gruß, und Chares dann die Gnade. Und daraus hat er sozusagen einen neuen Gruß gebaut, Gnade und Friede. Und diesen Gruß dann immer an den Anfang seiner Briefe gesetzt. Und ich denke, es ist legitim, da etwas mehr hineinzulegen als in das in unserer Kultur übliche, sehr geehrte Damen und Herren. Da kann man sich schon fragen, meint man damit jetzt wirklich, dass man den anderen wirklich sehr ehrt, oder ist es nicht eher eine Floskel? Aber angesichts dieser Konstruktion, die doch etwas anders klingt als der im Griechischen allgemein übliche Gruß, glaube ich schon, dass Paulus sich dabei etwas gedacht hat, dass er das bewusst so formuliert hat und dass er dabei auch etwas meinte. Und die Gnade ist ja eben das Besondere des Neuen Testaments. In Johannes 1, Verse 16 und 18 lesen wir: Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Also aus der Fülle Christi natürlich. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben im Alten Testament. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Johannes 1, 16 bis 18. Und das alles steckt in diesem Gruß Gnade drin. Gnade, die die Korinther nicht verdient haben, die ich nicht verdient habe, die auch du nicht verdient hast. Und die Gnade, die dazu führt, dass das Gesetz uns nicht mehr richtet. Und das ist die Grundlage des Briefes und die Grundlage dann auch des Tadels, der folgt. Also das stellt Paulus sozusagen an den Anfang. Das bedeutet nicht, dass es im Alten Testament keine Gnade gab, sondern nur den Frieden, sondern auch die Gnade aus dem Alten Testament ist immer schon ein Vorgriff auf das, was in Christus geschehen wird. Und Paulus dankt der Korinther wegen für diese Gnade Gottes im Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und der Herr hat damit alles vollbracht. Der Herr hat es geschafft. Aus dieser Gnade kommt letzten Endes alles, was die Korinther haben. Sie sind in allem reich gemacht, heißt es dann. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Hier nennt Paulus zwei Dinge, die bei den Griechen ganz wichtig waren. Das Wort oder die Rede, die Fähigkeit, das, was man weiß, zu formulieren und jemandem anders weiterzugeben. Rhetorik steckt dahinter. Und die Erkenntnis, die Fähigkeit, die Wahrheit richtig aufzunehmen, richtig zu verstehen. Und da sagt Paulus, das haben die Korinther schon. Darin sind sie schon reich gemacht durch die Gnade. Und auch im Zeugnis, das griechische Wort dafür ist Märtyrion, klingt an den Märtyrer. Also nicht nur Zeugnis, so wie man es in der Schule kriegt, sondern schon auch die Bereitschaft für den Glauben in einer bestimmten Art und Weise zu leben. Und sie hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Auch darauf kommt Paulus später noch zu sprechen, auf diese ganzen Gnadengaben. Und das alles, während sie auf das Offenbarwerden unseres Herrn warteten. Das haben sie also alle schon durch die Gnade auf der Habenseite. Sie warten auf Jesus Christus, der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Weil Jesus das macht, weil er aktiv ist, weil er dafür sorgt, dass das Heilige da ist, auch wenn die Taten dem manchmal nicht entsprechen. Wir können zu ihm gehen und alles wird uns vergeben. Aber es deutet auch an, dass die Erfüllung hier nicht durch die Gnadengaben im Diesseits erfolgt, also nicht, wenn wir, was Florian vorhin sagte, das Ziel der Weisung erlangt haben, nämlich diesen Glauben aus reinem Herzen und die Liebe, dann ist das immer noch nicht das Endziel, das wir ursprünglich dann irgendwann mal haben wollen, nämlich beim Herrn zu sein. Auf die Wiederkunft des Herrn warten wir und dann kommen wir vom Glauben ins Schauen, dann wird bestimmt die Liebe auch eine ganz, ganz große Rolle spielen und wahrscheinlich noch viel größer werden, als wir das hier auf der Erde jemals erleben werden. Aber das Endziel ist ja dann doch, dass wir in den Himmel mit Jesus vereint werden. Und das ist, glaube ich, auch für uns eine große Gefahr, dass wir oft dann nur auf dieser Erde uns versuchen irgendwie einzurichten, weil das ist, was uns so gibt und was wir täglich sehen und womit wir uns natürlich beschäftigen. Und das macht uns Mühe und Not und Arbeit. Und ich erlebe es immer wieder als Herausforderung, den Blick immer wieder aufzuheben und auf das zu sehen, was eben Ewigkeitswert hat und was bei unserem Herrn dann einmal sein wird. Und das ist so wesentlich, dass wir uns das zum Schluss noch einmal näher ansehen sollten. Jesus Christus, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Dann Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Jesus ist es, der festigt. Es sind also nicht wir, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Disziplin. Der Herr ist es, der es vollbringt. Der Herr ist es auch, der die Ehre bekommt, dem die Ehre auch gebührt für das, was er tut. Und wir sind dann aufgefordert, das auszuleben, das in die Tat umzusetzen. Der Herr ist treu, der die Voraussetzung dafür geschaffen hat. Jesus wird uns bis ans Ende festigen. Er sorgt für die Untadeligkeit durch die Vergebung in seinem Blut. Und wir können die Gemeinschaft des Herrn, zu der auch wir berufen sind, jetzt schon leben, indem wir die Heiligkeit möglichst weit und möglichst intensiv bereits umsetzen in unserem Leben. Und wir werden uns, so der Herr will, mit dem Thema der Korintherbriefe des ersten und des zweiten dann demnächst noch intensiver und konkreter anhand der Dinge, die Paulus sonst noch schreibt, auseinandersetzen. Für heute ist die Zeit leider schon wieder um. Und das große Thema ist eigentlich das Miteinander in der Gemeinde. Wie sollen die Leute miteinander umgehen? Und auch das ist heute ja schon angeklungen, dass wir da, glaube ich, durchaus Bedarf haben, darüber mal nachzudenken an der einen oder anderen Stelle. Die Basis dafür, die Paulus auch gegenüber den Korinthern gelegt hat, haben wir uns heute angesehen. Die vielen Fakten und Informationen habe ich natürlich nicht alle selber bei Ausgrabungen herausgefunden, sondern etliche Quellen dafür verwendet, die ihr hier nochmal aufgelistet seht. Und ich wünsche uns, ich wünsche euch, dass wir dieses feste Fundament des Friedens und der Gnade und dessen, was der Herr für uns getan hat, als Kraft und als Zuversicht mit in die neue Woche nehmen können, um darauf das Leben aufzubauen und zu wissen, dass der Herr es ist, der es vollbracht hat und dass der Herr es ist, der uns auch festigen wird, der uns ans Ziel bringen wird und der dafür sorgen wird, dass wir untadelig vor ihm stehen werden am Ende, wenn er wiederkommt. Amen.